Wir können sagen, dass im Durchschnitt über alle Besoldungsgruppen und Hochschularten hinweg Professorinnen jeden Monat durchschnittlich 521 Euro weniger im Portemonnaie haben als ihre Kollegen. Das ist, denke ich, so erstmal der ganz zentrale Punkt der Studie. Und der zweite Punkt, den wir aussagen können, ist, das haben wir untersucht, welchen Einfluss haben das Fach, das Alter auf diesen Befund, dass das ganz unabhängig davon ist und dass wir eben eine Benachteiligung von Frauen in der Besoldung gefunden haben.
An bisherigen Studien zum Gender Pay Gap wird ja immer wieder Kritik laut. Es wird dabei meistens darauf hingewiesen, dass es in ganz verschiedenen Berufsgruppen diese miteinander verglichen werden. Man hört dann oft, Frauen machen einfach sozialere und somit schlechter bezahlte Arbeit. Dieses Argument greift bei Ihrer Studie jetzt nicht. Also Hochschulen sind der öffentliche Arbeitgeber, die Berufsgruppen sind die gleichen. Inwiefern stärken Ihre Ergebnisse denn jetzt eine Kritik am Gender Pay Gap?
Also wir können sagen, dass der Gender Pay Gap jetzt bezogen auf die Professorin vor dem Hintergrund erstaunlich ist, dass, wie gesagt, es eine Berufsgruppe ist. Wir haben den ausschließlich bei den verbeamteten ProfessorInnen untersucht, die ja zu gleichen und ähnlichen Bedingungen und Aufgaben tätig ist. Das heißt, eigentlich dürfte es hier keinen Unterschied geben. Die Qualifikation ist vergleichbar. Also das ist immer eine Kritik auch eben an dem Gender Pay Gap allgemein, dass gesagt wird, die Qualifikationserfordernisse sind ja sehr unterschiedliche, könnte man eben nicht die verschiedenen Berufsgruppen oder auch Branchen miteinander vergleichen. Also alles das zählt hier nicht, weil wir haben es sozusagen mit einem bereinigten Gender Pay Gap zu tun. Wir haben auch nochmal geguckt, das hatte ich gesagt, über alle Besoldungsgruppen hinweg ist dieser Gender Pay Gap 521 Euro. Das heißt, wir haben dann nochmal eben untersucht, wie unterscheidet sich der Gender Pay Gap. ProfessorInnen werden ja nach wie vor nach unterschiedlichen Besoldungsgruppen eben bezahlt. Wie unterscheidet sich das auch in den einzelnen Besoldungsgruppen? Und auch hier finden wir für die jeweilige Besoldungsgruppen sehr hohe Unterschiede eben in Gender Pay Gap. Das heißt, guckt man nochmal wieder genau in jede einzelne Branche hinein, ist das auch kein Argument zu sagen, es gäbe sozusagen eine Benachteiligung beim Frauen gegenüber Frauen beim Gehalt nicht.
Jetzt sagen Sie, es gibt viele Gründe, die dafür nicht sprechen, aber betrachtet man jetzt in dieser Studie die Professorinnen und Professoren an den Hochschulen, was sind denn dann die Gründe für die unterschiedliche Bezahlung Ihrer Meinung nach?
Wir haben noch mal genauer geguckt, da muss man jetzt noch mal ein bisschen zurückgeben, die Besoldung von Professorinnen ist nach dem sogenannten Besoldungsgesetz geregelt und seit 2005 werden in Nordrhein-Westfalen und überhaupt im Bund alle Professorinnen nach der sogenannten W-Besoldung bezahlt. Und es gibt immer noch welche, die sind in der alten Besoldungsstruktur. Und diese neue W-Besoldung hat eingeführt, dass es sogenannte Leistungsbezüge oder Leistungszulagen gibt. Das heißt, jede Professorin, jeder Professor hat unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, bei einem Ruf zum Beispiel auf eine Professur zusätzliche Bezüge zu verhandeln. Und ein zentrales Ergebnis, was wir eben gefunden haben, ist, dass eine Grundlage eben für die Benachteiligung der Professorin darin liegt, dass sie weniger an diesen monatlichen Leistungsbezügen erhalten. Weil das Grundgehalt ist ja für alle gleich, also je nach Besoldungsgruppe. Und dass diese verhandelbaren Leistungsbezüge eben dazu führen, dass Frauen weniger erhalten. Und hier ist ein Moment der Diskriminierung enthalten.
Jetzt könnte man natürlich salopp darauf antworten, na dann haben ja diese Personen einfach schlecht verhandelt. Wie würden Sie denn mit so einer Reaktion umgehen?
Wir haben uns das natürlich genauer angeschaut. Wir haben unter anderem neben den Datensätzen, die wir hatten, eine große Online-Umfrage gemacht unter den nordrhein-westfälischen Professoren und Professorinnen und hier um knapp 1500 Interviews nochmal ausgewertet. Wir haben mit Hochschulleitungen gesprochen und dieses Argument, Frauen verhandeln schlechter, schlug uns durchaus entgegen. Wir wissen aber auch eben aus Studien, dass es bestimmte Vorstellungen gibt, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben, wie diese zu verhandeln haben. Und was wir gesehen haben, ist, dass Frauen es grundsätzlich nicht richtig machen. Entweder, wenn sie sehr gut verhandeln, also sehr viel Geld bekommen, wird das extra herausgestellt, dann sind sie aber auch die Diva oder sie sind zu defensiv. Da können wir sozusagen sagen, es liegt nicht nur an den Frauen, sie verhandeln zu schlecht, auch wenn sie defensiv sind, sondern auch das, was wird von ihnen im Vorhinein antizipiert, was wird ihnen auch zugestanden, wie sie zu verhandeln haben, ja oder nein. Da ist in diesem Verhandlungssetting immer schon sogenannter Gender Bias enthalten. Was auch wichtig ist, ist vielleicht, dass es eine unterschiedliche auch nochmal Haltung gibt, in die Verhandlung hineinzugeben. Was auch neu ist, ist eben, dass bei den sogenannten Leistungsbezügen eben auch eine Grundlage sein kann, die vorherige Arbeitsmarktsituation. Und jetzt wissen wir, dass in Bereichen wie Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowieso sehr gut bezahlt wird und da sehr viele Männer tätig sind und die mit entsprechenden Gehaltsvorstellungen auch in die Verhandlungen gehen können, während viele Frauen eher aus den sozialen Bereichen kommen oder eben aus anderen Bereichen, in denen sie nicht so viel Geld verdienen und entsprechend auch mit weniger Geld sozusagen in die Verhandlungen gehen, also mit weniger Gehaltsvorstellungen. Auch das spielt eine Rolle bei der Aushandlung der Leistungsbezüge.
Jetzt befinden wir uns ja schon eben in diesem Prozess der Aushandlung. Also wenn wir einen Schritt zurückgehen, wissen wir ja aus dem Wissenschaftsbetrieb, dass eine Professur zu erlangen jetzt auch nicht jeder Person vergönnt ist.
Genau.
Auf die wenigen Stellen kommen ja oft viele BewerberInnen und es gibt da eine ungleiche Verteilung in Abhängigkeit des Geschlechts. Wie sieht die denn aus?
Also in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit ist der Frauenanteil bei den Professuren nach wie vor bei knapp 25%. Das heißt, es gibt gerade mal ein Viertel Frauen gegenüber drei Viertel Männern auf den Professuren.
Jetzt sagen Sie schon, in Nordrhein-Westfalen ist das so. Ihre Studie ist ja auch für die Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen bearbeitet worden. Können Sie denn was sagen zu einem Unterschied zu Westdeutschland und Ostdeutschland?
Also jetzt in Bezug auf die Gender Pay Gap bei den Professuren gibt es eine weitere Studie. Das ist, wie gesagt, Niedersachsen, die kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie wir. Von daher gehen wir davon aus, genau, es gibt auch noch eine Studie, die macht das bundesweit, die hat vom DHV, vom Deutschen Hochschulverband, die hat sich nochmal angeguckt, den Gender Pay Gap insgesamt in der Bundesrepublik, die kommt auch zu ähnlichen Ergebnissen wie wir, immer bei der Besoldung. Ansonsten wissen wir, dass beim Gender Pay Gap natürlich die Region eine sehr große Rolle spielt. Ich vermute aber und insgesamt vom Lohnniveau her, das hat etwas damit zu tun auch, wie sind die Branchen in den jeweiligen Ländern, also Bundesländern, wie sind die Löhne und insgesamt von den Durchschnittslöhnen sind ja die Länder, die östlichen Länder nach wie vor die Löhne im Durchschnitt immer noch niedriger als in den westlichen Bundesländern. Darüber, dass es aber hier jetzt ein Besoldungssystem ist aus der Beamtenbesoldung, sind die Grundgehälter auch in den östlichen Bundesländern teilweise etwas niedriger als in den westlichen Bundesländern. Also das variiert nach Bundesland zu Bundesland etwas. Aber ich glaube, dass der Gender Pay Gap würde vergleichbar sein. Da würde ich von ausgehen. Ansonsten gibt es Studien, die eben zeigen, dass in manchen Regionen Ostdeutschlands es keinen Gender Pay Gap zu Ungunsten von Frauen gibt. Das hat aber, wie gesagt, was mit der Branchenstruktur zu tun.
Bleiben wir bei schlechter Bezahlung, denn durch den Wissenschaftszeitvertrag und die Projektfinanzierungen an den deutschen Universitäten ergibt sich ja vor allem aber auch für den Mittelbau an den Hochschulen eine sehr prekäre Arbeitslage. Also wir sprechen von Unsicherheit, befristeten Arbeitsverhältnissen, eine ungewisse Zukunft. Inwiefern trifft das denn vor allem auch Frauen, auch in Bezug auf die Bezahlung?
Das haben wir auch für Nordrhein-Westfalen nochmal untersucht und uns da angeschaut, wie es beispielsweise die Verteilung von Vollzeit- und Teilzeitstellen. Und was wir da sehen, ist, dass Frauen vor allen Dingen eben deutlich häufiger Teilzeitstellen innehaben als Männer. Und es gibt auch einen Unterschied, das zeigen andere Untersuchungen eben, dass beispielsweise in den Ingenieurwissenschaften deutlich mehr Vollzeitstellen vorhanden sind, in den Geisteswissenschaften eher mehr Teilzeitstellen, dass da aber auch dieser Gender Gap in der Vollzeitbeschäftigung bestehen bleibt. Bei Fragen von Befristungen, also bei uns in Nordrhein-Westfalen, je nachdem, welche Grundgesamtheit Sie haben, sind ungefähr 84-85% der Stellen im Mittelbau befristet. Jetzt über die einzelnen Laufzeiten der Verträge können wir leider nichts sagen. Und da sehen wir einen leichten Vorteil für die Männer, dass die eher die unbefristeten Stellen haben gegenüber den Frauen. Es gibt den sogenannten Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs. Die kommen zu dem Ergebnis, die haben aber auch ein bisschen andere Grundgesamtheit, dass es da kaum Unterschiede gibt. Aber so da unterscheiden sich unsere Studienbereiche etwas. So.
Ja,
das heißt, bei der Befristung selber gibt es nicht so einen starken Geschlechtereffekt. Den gibt es aber vor allen Dingen bei Teilzeit und Vollzeit. Und das hat natürlich starke Auswirkungen auf das Gehalt.